HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. In all der Corona-Unruhe des zurückliegenden Jahres, heute soll es ja eher um ein Innehalten gehen. Auf Vorschlag des Bundespräsidenten soll heute all der Opfer der Pandemie gedacht werden. Hinter den Zahlen sollen Namen, Gesichter, Lebensgeschichten sichtbar werden. Warum das wichtig ist, Erinnerungen zu bewahren, Menschen nicht zu vergessen, darum geht es heute in unserem Sonntagsthema. Außerdem in Himmel und Erde, dem Religionsmagazin in HR Info. Fasten ohne Fastenbrechen fällt schwer. Zum zweiten Mal begehen Muslime den Fastenmonat Ramadan unter Pandemiebedingungen. Das Sterben begleiten. Die Kirchen rufen auf zur Woche für das Leben. Und hier stehe ich, Luther und sein berühmter Satz, heute genau vor 500 Jahren beim Reichstag zu Worms. In der vergangenen Woche, am Dienstag, hat der Ramadan begonnen, der Fastenmonat für Musliminnen und Muslime. Eines der wichtigsten Feste des Islam, denn nach islamischer Auffassung wurde im Ramadan im 9. Monat des islamischen Mondkalenders der Koran herabgesandt. Weltweit verzichten die Muslime in diesen Wochen auf Essen und Trinken, auf Alkohol und Sexualität, und zwar zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Sie tun das, jetzt schon zum zweiten Mal, unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie.
4:30 am Morgen, Zeit für Ahmed Aydin aufzustehen. Bevor die Sonne aufgeht, frühstückt er. Der Germanistikstudent räumt ein, dass die Fastenzeit unter Corona-Bedingungen besonders hart ist.
Man sieht seine Freunde nicht, man kann nicht raus und Zeit gemeinsam verbringen, damit sie schneller vergeht. Guckt man schon öfter auf die Uhr.
Wann man endlich wieder etwas essen und trinken kann. Ahmed Aydin, der auf dem religiös-poetischen Blog Flügelwind ein Ramadan-Tagebuch und Gedichte veröffentlicht, sagt, er sei im Fastenmonat besonders produktiv.
Wenn man auf diese sinnlichen Genüsse verzichtet, dann konzentriert man sich schon und macht sich auch Gedanken über ganz andere Dinge, halt über intellektuelle, spirituelle Dinge. Gegen Ende des Ramadans vor allem merkt man schon, dass man körperlich sagt, okay, der Monat, bald ist er vorbei.
Eigentlich ist der Ramadan eine Zeit der Gemeinschaft, in der viele Musliminnen und Muslime nach Sonnenuntergang zum Iftar, zum Fastenbrechen zusammenkommen. In den Moscheen ist das momentan nicht möglich. Deshalb bietet die deutsch-türkische Moscheegemeinschaft DİTİB einen besonderen Service an, erläutert deren hessischer Geschäftsführer Onur Akdeniz.
So bieten einige unserer Moscheegemeinden beispielsweise Iftar-to-go-Pakete an. Das sind Essenspakete, die wir den bedürftigen Familien zur Verfügung stellen und dann auch vor die Haustür liefern oder vor der Gemeinde abgeholt werden können. Aber es werden auch zunehmend sogenannte Online-Iftar-Abende organisiert. Da trifft man sich über Zoom oder über Skype. Alle haben die Kamera geöffnet, jeder hat sein Essen vor sich und man verbringt so das gemeinsame Fastenbrechen.
Zum Gebet darf man trotz Corona auch in die Moschee. Mit Maske, mit Abstand, mit eigenem Gebetsteppich. Doch es kommen weniger als sonst. Und die bleiben auch nicht so lange, meint die 22-jährige Berra Topçu.
Das Gebet, was halt in dem Monat Ramadan verrichtet wird, was aus 20 Gebetseinheiten besteht, wurde auf 8 reduziert, damit man halt den längeren Aufhalt in den Moscheen reduzieren kann.
Nun macht man es sich zu Hause gemütlich. Ramadan Mubarak, gesegneter Ramadan, mit viel Deko wie selbst ausgeschnittenen Moschee-Silhouetten und Lichterketten sowie gebastelten Ramadan-Kalendern. Ähnlich wie beim Adventskalender gibt es jeden Tag eine kleine Überraschung, aber erst nach Sonnenuntergang. Doch dann, wenn es langsam dunkel wird, dann wird erst einmal gebetet.
Allahum sen tuttuğumuz orucu kabul et ve günahlarımızı bağışla. Amin.
Berra Topçu begeht das Fastenbrechen mit ihren Eltern und Geschwistern.
Dann mit einer Dattel, wie unser Prophet es damals gemacht hat, brechen wir dann unser Fasten.
Und danach kommt der Hauptgang. Bei Ahmed Aydin hat seine Mutter Fischfilet mit Reis und Salat zubereitet. Der Student der neuen deutschen Literatur ist im Ramadan jeden Abend stolz, wenn er wieder einen Tag geschafft hat.
Fasten ohne das gemeinschaftliche Fastenbrechen. Wie Muslime den Ramadan feiern in Zeiten der Pandemie, beschrieb uns Michael Hollenbach. Alljährlich laden die beiden großen Kirchen zur Woche für das Leben ein. Gestern wurde sie mit einem Gottesdienst eröffnet von dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm und dem Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, dem Limburger Bischof Georg Betzing. Leben im Sterben, so heißt in diesem Jahr das Thema. Es geht um die medizinischen, ethischen und seelsorgerlichen Aspekte der Sterbehilfe. Die Kirchen machen sich dabei vor allem für den Ausbau der sogenannten Palliativversorgung stark.
Der Tod ihrer Schwester war für Carina ein Schock. Gerade einmal 24 Jahre alt war ihre Schwester, als sie an einer Überdosis gestorben ist. 8 Jahre ist das nun her und hat Carina schwer getroffen. Um besser mit ihrer eigenen Lebensgeschichte, aber auch mit dem Thema Tod und Sterben umgehen zu können, hat sich Carina nun für einen Letzte-Hilfe-Kurs angemeldet.
Erste Hilfe kann jeder, gibt es auch irgendwie ständig und überall. Und den Letzte-Hilfe-Kurs eben war für mich jetzt interessant, weil ich nicht wieder so unvorbereitet mit dem Thema Tod konfrontiert werden wollte.
Der Hospizverein Schwandorf bietet diesen Kurs an, wegen der Corona-Pandemie zurzeit nur online. Der Kurs ist ein Angebot, das helfen soll, Menschen am Lebensende zu begleiten und auch die eigene Sterblichkeit nicht zu verdrängen. Thematisiert werden Vorsorge und Patientenverfügung, aber auch das Abschiednehmen und der Sterbeprozess. Das sind Themen, die alle Menschen betreffen, sagt die Hospiz- und Trauerbegleiterin Lieselotte Kess, die den Kurs leitet.
Es wird keinem erspart bleiben und jeder von uns sollte darauf vorbereitet sein und nicht sich erst mit Dingen beschäftigen, die zum letzten Teil unseres Lebens gehören, wenn es notwendig ist. Wenn jetzt ein schwerer Krankheitsfall auftritt, wo man weiß, dieser Mensch wird sterben und sich erst dann mit diesen möglichen Problemen zu beschäftigen, ist einfach zu spät.
Den Tod nicht aus dem Leben zu verdrängen, darum geht es auch bei der Woche für das Leben. Sie steht unter dem Motto Leben im Sterben. Gerade angesichts der Corona-Pandemie, wo viele Menschen einsam und ohne Begleitung sterben, sei das wichtig, sagt der Augsburger Weihbischof Anton Losinger.
Wir alle merken ja, wie sehr uns die Covid-19-Pandemie umfängt und wie sehr sie Menschen auch an die Grenze des eigenen Lebens führt, bis hin zu überfüllten Intensivstationen. In diesem Kontext spielt die Frage der Woche für das Leben, wie müssen wir mit Menschen in Krankheit und im Alter umgehen, welche medizinische, welche palliative, auch welche spirituelle Sorge brauchen sie, damit sie ein lebenswürdiges Leben am Lebensende erleben dürfen.
Welche Möglichkeiten der Unterstützung es am Lebensende gibt, darüber informiert auch der Letzte-Hilfe-Kurs in Schwandorf. Angefangen bei Palliativversorgung über Hospize bis hin zur Trauerbegleitung und der Frage, wie Menschen am Lebensende würdevoll begleitet werden können. Genau dieses Wissen hat Carina bislang gefehlt.
Der Tod meiner Schwester war ein brutaler, nicht schöner Tod auch einfach. Und gerade als junger Mensch wird man ja immer wieder damit konfrontiert, deine Großeltern sind gestorben, aber man geht den Weg nicht mit ihnen. Und das ist einfach ein Prozess, den ich anderen Menschen erleichtern möchte, wo ich da sein möchte, weil keiner stirbt gern alleine.
Leben im Sterben, das ist das Thema der Woche für das Leben, die gestern von den beiden großen Kirchen in Deutschland eröffnet wurde. Worum es dabei geht, beschrieb uns Barbara Schneider. 18. April 1521, das war genau heute vor 500 Jahren, da stand der Augustinermönch Martin Luther vor den Fürsten und dem deutschen Kaiser auf dem Reichstag zu Worms. Er war nicht geladen als Fest- oder Vortragsredner, nein, eigentlich sollte er nur kurz sagen, ich widerrufe. Aber nach eintägiger Bedenkzeit war ihm das nicht möglich. Er berief sich auf sein Gewissen und soll den Satz gesagt haben, der heute eines seiner vielleicht bekanntesten Zitate ist. Hier stehe ich, ich kann nicht anders.
Mit seiner Weigerung, seine Schriften auf dem Reichstag zu Worms zu widerrufen, riskierte Martin Luther sein Leben. Er sei mit seinem Gewissen an die Heilige Schrift gebunden. Konzilien hätten sich in der Vergangenheit auch schon geirrt. So in etwa begründete er seine Haltung damals vor den versammelten Fürsten und Kaiser Karl V. Dass dieses Ereignis eine so unglaubliche Wirkung auf die Menschen damals hatte und schließlich sogar zur Spaltung der Kirche führte, das verwundert den Theologen und Hörfunkautor Andreas Malesser nicht.
Weil zum ersten Mal ein mittelalterlicher Mensch »Ich« sagt in dem Sinne, dass er sich auf sein Gewissen, auf sein Verständnis der Bibel beruft und stellt seine persönliche Erkenntnis der Bibellektüre und seine Gewissensentscheidung über Kaiser und Papst. Das ist der Knaller.
Ursprünglich war Luther eigentlich kein sehr mutiger oder gar aufmüpfiger Mensch. Im Gegenteil. Als Kind litt er unter seinem strengen Vater und auch als Mönch versuchte er durch Askese und Buße den allmächtigen Gott gnädig zu stimmen. Ein Erweckungserlebnis brachte die Wende. Ihm wurde klar, dass seine Selbstzweifel ihn nicht näher zu Gott führten, sondern dass Gottes Gnade den Menschen mit all seiner Sünde liebevoll annimmt. Diese Erkenntnis veränderte auch sein Selbstbild.
Das ist zunächst mal eine Kehrtwendung bei ihm persönlich, vom geprügelten und unterdrückten Unternehmerkind und von einem verdrucksten und schuldbeladenen Mönch zu einem freien Christenmenschen, wie er später schreiben wird.
Auch sein Verhältnis zum Genuss änderte sich. Luther liebte guten Wein und gutes Essen. Er empfahl sogar ausdrücklich, die Unterhaltung zu suchen, zu essen und zu trinken, um den Teufel zu vertreiben. Denn wer zu hohe Ansprüche an sich hat, sagte er, der scheitere leicht und das führe zu Selbstverurteilung.
Dieses negative Selbstbild, das ist, Zitat Luther, des Teufels Hohn über dich und dem musst du widerstehen. Also er hat nicht gesagt, sauft oder hurt, sondern er hat gesagt, lass dich nicht von den Niederlagen zu einem negativen Selbstwert verführen. Dann hat es der Teufel geschafft, dich klein zu machen.
Heute vor 500 Jahren stand Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms und weigerte sich, seine reformatorischen Schriften zu widerrufen. Darin wird an diesem Wochenende in Worms erinnert. Für uns hat das Claudia Barthe getan.
HR Info. Himmel und Erde.
Knapp 80.000 Menschen sind im zurückliegenden Jahr mit und an Corona gestorben. An sie soll heute erinnert werden beim bundesweiten Corona-Gedenken, zu dem Bundespräsident Steinmeier aufgerufen hat. Und letztlich nicht nur sie, denn die Corona-Pandemie hat ja weit mehr Opfer gekostet. Menschen, die seelisch erkrankt sind, Menschen, die existenziell in Not geraten sind, Menschen, die trauern um verlorene Angehörige und zerstörte Lebensträume. Die Opfer sollen nicht verschwinden hinter nackten Zahlen. Die Menschen, ihre Namen, ihre Gesichter, ihre Lebensgeschichten, sie sollen in Erinnerung bleiben.
Pascal Lever ist 17. Er will den Führerschein machen, arbeitet auf sein Fachabitur hin. Ein ganz normaler Jugendlicher, der in Friedberg lebt. Doch Pascal und sein jüngerer Bruder sind seit dem 23. Januar Halbwaisen. Ihre Mutter ist an diesem Tag an den Folgen von Corona gestorben. Mit 49 Jahren. Das hat sie völlig unvorbereitet getroffen, erzählt Pascal.
Meine Meinung war so immer, das Coronavirus gibt es und es ist gefährlich, aber nicht für mich und auch nicht für meine Familie. Ich wusste, mein Bruder ist gesund, mein Vater ist gesund, meine Mutter ist gesund. Keiner von denen raucht, das heißt die Lunge ist frei von sowas, ja. Meine Meinung war, ich muss mir keine Sorgen machen. Wenn irgendjemand von uns hat, hat er halt eine Grippe für 2 Wochen und fertig.
Als seine Mutter Anfang Dezember mit Atemnot ins Krankenhaus kam, hat sie ihren Jungs per Videoanruf Hoffnung gemacht.
Sie hat gesagt, wir sehen uns wieder. Das hat mich zum Weinen gebracht, weil ja, sie hat gesagt, wir sehen uns wieder. Ich weine eigentlich nicht so viel, aber wenn ich mich wieder an diese Zeit erinnere, dann kommt das halt alles wieder hoch.
Dass die vergangenen Monate nicht einfach für den 17-Jährigen waren, das zeigt er deutlich. Er hatte wochenlang Albträume. Immer wieder muss er beim Erzählen Pause machen. Blickt auf den Altar, den die Familie im Wohnzimmer zum Gedenken an die Mutter aufgebaut hat. Darauf Bilder einer lebenslustigen Frau mit dunklen Locken. Die Trauer ist nach knapp 3 Monaten noch nicht vorbei. Doch es gibt inzwischen gute und schlechte Tage. Auch Carmen Lengin aus Maintal trauert. In ihrem Wohnzimmer steht das weiße Holzkreuz, das bis vor kurzem noch auf dem Grab ihres Vaters stand. Ihr Vater ist am 9. Dezember in einem Pflegeheim an Corona gestorben. Das hätte nicht so kommen müssen, denn eigentlich war der 82-Jährige noch fit, sagt sie.
Er ist halt alt, aber er wäre jetzt nicht gestorben. Definitiv wäre er nicht gestorben. Jetzt noch nicht.
Carmen Lengin macht dem Pflegeheim schwere Vorwürfe. Denn wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass ihr Vater trotz Quarantäne erkrankte? Lange hat sie mit sich gerungen. Sie hatte ihm versprochen, da zu sein, wenn er sie braucht. Und durfte wegen der Auflagen erst dazu kommen, als er nur noch schwer atmen konnte.
Fand ich sehr schlimm, weil ich habe es meinem Vater ja versprochen. Weil ich habe immer zu ihm gesagt, ich lasse dich nicht alleine. Und dann komme ich hin und ich kann nicht mehr mit ihm sprechen. Man denkt ja dann immer, okay, er hört ein. Er hört es, das redet man sich ein. Ob es denn auch wirklich so ist, weiß man ja nicht, ne? Aber das fand ich schon schlimm. Ja. Mittlerweile geht es. Es ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit her.
Den Tod ihres Vaters kann sie nicht rückgängig machen. Aber sie wünscht sich, dass die Pflege zukünftig besser aufgestellt ist. Denn das sollte aus ihrer Sicht eine Lehre aus der Pandemie sein. Ein Gedenktag, so wie jetzt am Sonntag, sei eigentlich eine gute Idee, sagt sie. Allerdings findet sie es noch zu früh dafür. Pascal Lever sieht die Bemühungen dagegen vor allem als nette Geste.
Es ist eine schöne Sache, ein Zeichen von Respekt, sage ich mal. Kann man machen, ja. Aber im Großen und Ganzen bringt das halt diese Person nicht zurück. Es ist halt nur ein Zeichen von Respekt für ein paar Minütchen und das war es dann wieder.
Diesen Respekt wünschen sich die Angehörigen von Corona-Todesopfern auch aus der Gesellschaft. Viele Menschen sollten daran arbeiten, wie sie über Corona sprechen, erklärt der 17-jährige Pascal.
Das Leiden der Erkrankten, die Trauer der Angehörigen, die Not der Pflegenden, all das soll Raum haben beim heutigen Gedenken für die Opfer der Corona-Pandemie. Das war ein Bericht von Al-Kathrin Hochstrat. Und dabei ist natürlich deutlich, dass Gedenken, die Erinnerung an die Menschen und ihre Lebensgeschichten und an die Not der Pandemie, ist mit dem heutigen Tag ja lange nicht zu Ende. Warum es wichtig ist, die Erinnerung an die Toten, an die Opfer zu bewahren, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. In Berlin gibt es ja ein zentrales kirchliches und ein staatliches Gedenken mit einem ökumenischen Gottesdienst jetzt am Vormittag und einer Gedenkstunde am Mittag. Aber auch in Hessen beteiligen sich viele Kirchengemeinden am heutigen Corona-Gedenken.
Eine Kerze brennt, in Erinnerung steht daneben. Es ist eine Gedenkkarte für Menschen, die an Corona gestorben sind. Angehörige und Freunde können hier den Namen des Menschen aufschreiben, den sie vermissen. Die Karten lagen in den vergangenen Wochen in Krankenhäusern, Kirchen und der katholischen Begegnungsstätte Punktum in der Frankfurter Innenstadt, sagt der Leiter Stefan Hoffmann.
Um Menschen die Gelegenheit zu geben, einfach ihrer Verstorbenen zu gedenken und nochmal bewusst Abschied zu nehmen, was teilweise ja nicht so möglich war wegen der Pandemiebedingungen, weil man nicht ins Krankenhaus gehen konnte oder Beerdigungen nur im sehr kleinen Kreis stattfinden konnten.
Ausgefüllt haben die Karten Freunde, Nachbarn, Bekannte, aber auch direkte Angehörige wie Ehepartner. Die Karten werden bei den Gedenkgottesdiensten in Frankfurt aufgestellt, die Namen teilweise verlesen. Eine von vielen Formen, heute an die Opfer der Pandemie zu erinnern, sagt Ulrike Scherf, die stellvertretende Präsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, EKHN.
Für uns ist es wichtig, dass die Gesellschaft öffentlich innehält. Wir hören ja sehr viel von Zahlen, von Todeszahlen, aber hinter jeder Zahl steht ja ein ganz konkreter Mensch, der mit der Krankheit und dem Sterben gerungen hat. Dahinter stehen Angehörige, die trauern. Und dieser Trauer Raum zu geben, das ist für uns wichtig.
Scherf wird heute am späten Nachmittag den zentralen Gottesdienst der EKHN in Worms mitgestalten. Und auch in Hessens Kirchen ist einiges geplant, wenn auch Corona-bedingt nur mit wenigen Besuchern. In Wiesbaden wollen sich alle Kirchengemeinden am Gedenktag beteiligen und nehmen die Opfer der Pandemie in die Fürbitten auf. In Darmstadt gibt es ein zentrales ökumenisches Gedenken in der St. Ludwig-Kirche. Eine ganz andere Form des Erinnerns ist im südhessischen Lorsch geplant. Dort werden ab 18 Uhr abends 79 Kerzen angezündet für die Corona-Toten in Deutschland.
Da werden auf dem Klosterhügel verteilt diese 79 Kerzen brennen, die eben für die 79.000 Verstorbenen der Corona-Pandemie erinnern. Dort können Menschen 2 Stunden lang hinkommen, innehalten, Abschied nehmen und Gebetstexte auch mit nach Hause nehmen.
Die Gebetstexte sollen den Hinterbliebenen dabei helfen, an die Opfer zu erinnern, über den heutigen Gedenktag hinaus. Und auch in Frankfurt sollen die Karten mit den Namen der Verstorbenen dauerhaft aufbewahrt werden, im Trauerzentrum St. Michael.
Wie sich Kirchengemeinden in Hessen am Corona-Gedenken heute beteiligen, beschrieb uns hr-Inforeporterin Marie-Kathrin Fromm. Etwa 80.000 Menschen allein in Deutschland. Das ist die traurige Zahl, die heute im Mittelpunkt steht, die Zahl der Todesopfer der Pandemie. Und die Zahl der seelisch Verletzten oder existenziell Betroffenen, die ist ja noch viel größer. Aber letztlich geht es nicht um die Zahl, sondern um die Menschen. Sie sollen in diesem Moment des Innehaltens und des Erinnerns in den Blick kommen. Verena Maria Kitz ist katholische Theologin und Trauerbegleiterin. Sie leitet das Zentrum für Trauerseelsorge St. Michael in Frankfurt. Wie gehört, auch dieses Zentrum beteiligt sich ja an dem Corona-Gedenken. Ich habe mit Verena Maria Kitz gesprochen und sie gefragt, wie wichtig nach ihrem Eindruck so ein gemeinsamer Gedenktag ist.
Ich glaube, so ein gemeinsamer Gedenktag ist sehr wichtig. Die Menschen in Trauer, die Angehörige verloren haben, sind ja ohnehin sehr isoliert, weil so vieles nicht möglich ist an Begegnungen. Und natürlich nimmt ein solcher Gedenktag nicht die persönliche Trauer, aber es ist doch so ein gemeinsames Innehalten und auch Würdigen dessen, was da an so großem Leid geschehen ist, für die Angehörigen, für die Verstorbenen, aber natürlich auch für diejenigen, die sich um sie gesorgt haben.
Mhm. Seit über einem Jahr hören wir ja jetzt immer im Grunde täglich die Zahlen der Infizierten, manchmal auch die der Wiedergenesenen und eben auch die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona, wie es immer heißt, gestorben sind. Was bedeutet es eigentlich für uns, wenn wir täglich mit diesen Zahlen konfrontiert werden?
Ich glaube, es bedeutet eine große Gefahr, dass wir abstumpfen, also dass wir das so hören, wie wir andere Zahlen in den Nachrichten hören. Und eine Zahl von jetzt 80.000 Menschen, das können wir nicht erfassen. Und dadurch wird gar nicht mehr deutlich, das, was Sie in der Eingangsmoderation gesagt haben, es geht um Menschen, es geht um Personen mit Schicksalen, mit Plänen, mit Hoffnungen, die auf einmal durch den Tod ja aus dem Leben gerissen sind.
Ja, viele, Sie sagen es, haben durch diese Pandemie Angehörige, Freunde verloren. Aber in diesem Fall war es ja oft so, die Patienten waren isoliert auf der Intensivstation, da war kaum Nähe möglich, kein persönlicher Abschied. Was bedeutet das für die Trauer?
Ich glaube, das ist sehr schwer. Unter normalen Umständen, wenn es kein plötzlicher Tod ist, ist ja so die Zeit des Sterbens die Gelegenheit, so nach und nach sich damit vertraut zu machen, dass ein Mensch geht. Wir sprechen da von der Sterbetrauer. Und das fällt jetzt weg. Das heißt, ganz oft kommt der Tod eben plötzlich. Ein Mensch kam ins Krankenhaus und dann kommt irgendwann die Nachricht, er ist verstorben. Und da innerlich mitzukommen, ist schwer. Viele haben Schuldgefühle und werfen sich vor, dass sie nicht mehr dem Sterbenden nochmal die Hand halten konnten oder ein letztes Wort mit auf den Weg geben konnten. Das macht dann auch die Trauer nach dem Tod viel schwerer.
Frau Kitz, auch in Frankfurt beteiligen sich ja etliche Kirchengemeinden an diesem Gedenktag, auch das Zentrum für Trauerseelsorge. Was für ein Angebot machen Sie den Angehörigen?
Wir haben in den letzten Wochen auf verschiedene Weise Kontakt gesucht zu Angehörigen. Wir haben eine Postkarte entwickelt, die zeigt eine Kerze und es ist die Möglichkeit, den Namen eines an oder mit Covid verstorbenen Menschen zu notieren. Und diese Karte haben wir bei uns in der Kirche aufgehoben und wir werden sie jetzt am Wochenende in zwei Gottesdiensten auch nochmal präsent haben, die Karten, die die Menschen geschrieben haben, um die Möglichkeit zu geben, die Namen, die Personen gegenwärtig zu haben und gemeinsam an sie zu erinnern, sie gemeinsam zu betrauern und auch Gott anzuvertrauen.
Warum ist das so wichtig, gerade nochmal die Namen zu nennen, aufzuschreiben, sie in Erinnerung zu rufen?
Wir haben davon gesprochen, dass wir in den Nachrichten nur Zahlen hören. Und ich glaube, der Name ist so etwas wie ein Symbol für den Menschen. Der Name begleitet mich durch die ganze Geschichte meines Lebens. Wenn ich den Namen vergegenwärtige, dann bin ich präsent. Und das ist für Angehörige ganz wichtig.
Und diese Namen, diese Karten, die werden in Ihrer Kirche, in diesem Zentrum für Trauerseelsorge dann auch aufgehoben, aufbewahrt?
Genau, nach den beiden Gottesdiensten werden sie bei uns in Frankfurt in der Kirche St. Michael aufgehoben.
Es geht ja immer irgendwie um Abschied nehmen, um loslassen, aber zugleich wollen wir eben auch die Erinnerung bewahren. Wie können wir die Toten loslassen und zugleich irgendwie auch mit ihnen weiterleben?
Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Wir müssen loslassen und dem dient ja auch die Beerdigung. Doch gleichzeitig spüren Menschen die Bindung zu diesem Menschen, die Liebe, die gemeinsamen Erfahrungen, die ist nicht einfach weg. Und es geht darum, einen neuen Platz im Leben für diesen Verstorbenen zu finden.
Sie haben es schon erwähnt, Frau Kitz, viele leiden unter inneren Vorwürfen, dass sie den Sterbenden nicht nahe sein konnten in dieser Zeit der Pandemie. Was kann da helfen?
Also zum einen glaube ich, versuchen die Kliniken und Pflegeheime da jetzt wirklich Brücken, Verbindungen zu schaffen, indem sie Briefe bringen, indem sie Stimmen vorlesen, Handynachrichten. Also da ist viel Kreativität entwickelt worden. Und nach dem Tod, also es gibt Möglichkeiten oder man kann eben selbst auch nach dem Tod noch etwas schreiben, was man der Person gerne gesagt hätte und das mit ins Grab geben. Und so versuchen, so das, was jetzt nicht möglich war, auf eine andere Weise nachzuholen.
Erinnerung pflegen, den Opfern, den Verstorbenen nahe sein. Was das bedeutet und was dabei helfen kann, darüber habe ich gesprochen mit Verena Maria Kitz. Sie ist katholische Theologin und Trauerbegleiterin und Leiterin des Zentrums für Trauerseelsorge St. Michael in Frankfurt. Die Sendung Himmel und Erde in HR Info geht damit zu Ende. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.